Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, ich liebe King of Queens, manche von euch wissen das. Der gute Doug verpflichtet sich dann daraufhin, ein Jahr lang, einmal in der Woche, sich mit einem Kind zu treffen, das keinen Vater mehr hat. Und ja, ich glaube, er macht das dann 2-3 Mal oder so. Aber wenn er das durchhalten würde, läge er damit schon über dem Durchschnitt, was das ehrenamtliche Engagement der Bürger in Deutschland angeht. Simone hat es eben gesagt, laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl 2001-2002 bei 47 Minuten pro Woche, die der Bundesdeutsche über 10-Jährige, also die unter 10-Jährigen wurden nicht befragt, in der Woche einbringt. 0,75. Du kannst mal die erste Folie machen. So, das ist also diese Statistik, die ich da gefunden habe. Ihr könnt sehen, da wird auch noch unterschieden zwischen Männern und Frauen. Und wenn man das so anschaut, dann heißt das, 17% der Bevölkerung, ist der oberste dunkle Balken, füllen ein Ehrenamt im engeren Sinne aus. Ja? Also wo du tatsächlich irgendwie einen Posten bekleidest. Am bürgerschaftlichen Engagement, was immer das sein mag, was Leute also nicht Ehrenamt nennen, aber die sich trotzdem irgendwo einbringen hier und da, beteiligen sich immerhin 43%. Bei diesen Leuten, die sich irgendwo ehrenamtlich einbringen, kannst du mal die nächste Folie machen, ist die durchschnittliche Zeit, die die Leute dafür brauchen, 4 Stunden 47. Die Männer ein bisschen mehr, die Frauen ein bisschen weniger. 4 Stunden 47, wenn man ein Ehrenamt bekleidet. Und die andere Zahl, nehme ich jetzt an, bezieht sich auf alle, die sich sonst wo einbringen, sondern überhaupt durchschnittlich auf alle, auch die eingerechnet, die gar nicht mitmachen, ja, liegt bei 47 Minuten. Okay, jetzt habe ich diese Woche eine Umfrage innerhalb der City Church gemacht. Also ich habe einfach mal an den Info-Mail-Verteiler, wenn du da drin steckst, müsstest du die Mail bekommen haben, geschrieben und so ein paar Fragen gestellt. Und immerhin haben 53 Leute mitgemacht, ich glaube 250 stehen da drin oder so, finde ich schon einen ganz ordentlichen Rücklauf. Kann man, glaube ich, so gelten lassen, als also 53 von 250 ist, glaube ich, irgendwie repräsentativ. Ja? Also die Ergebnisse, wie sieht das bei uns eigentlich hier aus? 61% von euch sind immerhin Mitglied in einem Verein. So, das sind natürlich meistens Sportvereine. Und das heißt natürlich auch noch nicht, dass man da ein Ehrenamt bekleidet oder sich sonst irgendwie einbringt, aber immerhin. So, es gab aber auch Vereine, von denen habe ich vorher noch nie gehört, Deutsche Atlantische Gesellschaft, da geht es irgendwie um NATO. Muss ich nachgucken. ADAC, okay. Feuerwehr, Schrebergartenverein, Wirtschaftsjunioren, Fördervereine, Schützenvereine, alles mögliche. Lighthaus e.V., da sind einige drin. Ganz viel anderes noch. Dann habe ich gefragt nach Hilfsorganisationen. Wie viel engagieren sich da? Das müssen ja nicht unbedingt im engeren Sinne Vereine sein. 24% von euch haben gesagt, da engagiere ich mich. Nochmal so viele haben gesagt, mache ich zwar im Moment nicht, habe ich aber mal gemacht. Das finde ich schon eine ganz ordentliche Zahl. Hilfsorganisationen jetzt auch im weiteren Sinne gesehen. Ja, also das ist nicht alles Brot für die Welt. Das sind manchmal auch ganz kleine Aktionen oder Projekte, wo Leute mitmachen. 28% haben gesagt, sie bekleiden ein tatsächliches Amt. 28%. Also wir haben da zum Beispiel einen stellvertretenden Kreisvorsitzender einer deutschen Partei. Wir haben Elternsprecher, wir haben Selbsthilfegruppeleiter, wir haben Kassierer, wir haben Ortsvorsitzende aus dem Lehrerverband und so weiter und so weiter. Ehrenamt, 28% von euch. Deutschlandweit sind das ja diese 17%, die ein Ehrenamt im engeren Sinne bekleiden. Ne? Also da sind wir echt super, finde ich. 35% haben gesagt, sie engagieren sich irgendwie sozial. Also da hat auch mal jemand geschrieben, ich bin einfach überhaupt ein sozialer Typ. Ja, so. Oder ich helfe meinen Freunden, wenn sie mich brauchen oder so. Aber okay, 35%. Lighthouse wurde ganz oft genannt. Oder so Dinge wie Vision für Afrika, Mercy Ships. Oder Dinge, die in anderen Kirchen passieren. Weil ich habe ja gefragt, irgendwo mitmachen, aber außerhalb der CC. Ne? Im Asylbewerberheim, Wärmestube und so weiter. Also als ich das so aufgeschrieben habe, habe ich weil die Leute das immer so bescheiden dahinschreiben und manche auch unten drunter, oh, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, irgendwie, ich muss da überall einen Strich machen oder was. Ich dachte, naja, manche machen sowas. Beim Zusammenzahlen habe ich gedacht, hey, es ist eigentlich krass viel. Es ist eigentlich krass viel, vor allem, weil ich ja nur nach Engagement außerhalb der CC gefragt habe, was irgendwie gemein ist. Ne? Das, was wir hier in der Gemeinde tun, manche, die null angekreuzt haben, bei wie viel Stunden machst du denn mit? Mach mal die nächste, ich glaube, das habe ich da auch noch. Genau, 2,7 Stunden pro Woche ist der Durchschnitt. Das ist ja unter diesen 4,5 von eben. Aber da haben Leute null hingeschrieben, von denen ich weiß, dass sie in der CC 5, 6, 7, 8 Stunden pro Woche mitmachen. Ne? Also, das ist ja auch Ehrenamt. Hoffentlich auch irgendwie Engagement in unserer Gesellschaft. Sonst müsste man sich fragen, was wir hier eigentlich tun. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Farben verloren. Also ich fand das krass viel. Jeder Sechste kennt einen Menschen persönlich, der das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Ich kenne auch jemanden. Keiner von uns hat es bekommen. Ich auch nicht. Ist hier jemand, der das Bundesverdienstkreuz... meldet man sich nicht, ne? Ja. Aber gut. Kann ja noch werden, ne? Und dann habe ich zum Schluss gefragt, was denkt ihr? Hat sich in den letzten 10 Jahren das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft eher... steigt das eher an? Fällt das eher? Bleibt es gleich? Und jetzt seht ihr hier die Zahlen. Wir sehen das eher pessimistisch. Tendenziell pessimistisch. Ich habe jetzt gar nicht versucht herauszufinden, wie es denn wirklich ist. Ich wollte nur mal wissen, glauben wir, dass das steigt? Glauben wir, dass das fällt? Wir sehen es eher pessimistisch. Okay. Worum geht es also heute? Wir denken ja über die Zeiten in unserem Alltag nach, ne? Simone hat eben aufgezählt, was wir schon alles hatten. Heute geht's um die Zeit, die wir einbringen in unsere Gesellschaft, in das Gemeinwohl. Für andere, für die Stadt, für das Dorf. So. Und die Frage, die man natürlich sofort hat, die viele hatten, als sie die Umfrage gelesen haben und gesagt haben, oh ja, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Tue ich das eigentlich überhaupt? Mache ich überhaupt irgendwas? Ich musste auch, hätte ich die ausgefüllt, hätte ich auch eine Null machen müssen, bei wie viel Stunden investierst du ehrenamtlich außerhalb? Also, ich solidarisiere mich mit allen von euch, die sagen, naja, in der CC schon, aber außerhalb Null. Also, letzten Samstag ging es darum, den Tennisplatz in Oberdürbach winterfest zu machen. Ich bin in diesem Verein, ich spiele zwar beschissen Tennis, aber ich bin kürzlich in diesen Verein eingetreten. Ja, dienstlich war ich unterwegs, nicht mitgeholfen. Vorletzten Dienstag ging es um die Wahl des Klassenelternsprechers der 4a. Ich kam zu spät, die Wahl war schon gelaufen und insgeheim war ich saufroh. Beim letzten Kinderkleidermarkt hatte ich keine Zeit. Ich glaube sogar, dass das heute ist. Habe ich eben gedacht, ey, das ist gar nicht letztens das gewesen. Letztens kam die Info, heute ist das. Kann ich auch nicht mitmachen. Und die Freiwillige Feuerwehr ist direkt Tür an Tür mit mir. Ich muss nur über die Straße gehen, die haben mich noch nie gefragt. Ich weiß auch nicht, was ich sagen würde. Also, ich bin der Letzte, der euch irgendwie ein schlechtes Gewissen machen will. Unser Leben ist wirklich voll, meins ist voll, euers ist voll. Aber ich finde das Thema trotzdem wichtig, auch für mich selbst. Warum? Weil ich glaube, dass unser Mitgestalten da draußen wichtig ist. Ich weiß natürlich, dass wir in einem Sozialstaat leben, ne? Wir zahlen Steuern, manche von euch jedenfalls. Und der Staat übernimmt dann ja die meisten dieser sozialen Aufgaben irgendwie. Und man kann das leicht so sehen, ist doch abgegeben, ist doch für gesorgt. Ich glaube erstens, es ist wichtig, weil das nicht ausreicht. Ohne Ehrenamt ständen viele Menschen ganz schlecht da in unserem Land. Vieles würde nicht laufen. Ich habe kürzlich im Radio gehört von irgendeinem Ort, oder ich glaube, das war auch so ein bisschen, es ging um einen konkreten Ort, aber es ist so ein bisschen symptomatisch, die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Nachwuchsproblemen. Und was es bedeuten würde, wenn das nicht bestehen bliebe. Zum Glück ging es nicht um Oberdürbach, sonst müsste ich da tatsächlich noch eintreten. Aber das wäre ein richtiges Problem, ohne Freiwillige Feuerwehr. Oder ich sehe als zweites auch, wir sind eigentlich der Staat, ne? Wir können eigentlich nicht nur das Geld darüber schieben per Steuern und sagen, der Staat soll mal machen. Eigentlich sind wir der Staat, wir gestalten das. Manchmal haben wir so eine Tendenz, dann sogar noch auf den Staat zu schimpfen, ne? Was er mit unseren Steuergeldern macht. Dabei, wir sind die Leute da wählen, die Entscheidungen treffen. Und wir sind eigentlich auch die, die das gestalten können. Und das Dritte, darum geht es natürlich jetzt heute vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, dass aus dem christlichen Glauben eine besondere Verantwortung für unsere Umwelt erwächst, für unsere Gesellschaft. Ich glaube, zwar hat man manchmal den Eindruck, es ist anders. Manchmal hat man den Eindruck, aus dem christlichen Glauben erwächst irgendwie so automatisch eher eine Abgrenzung von der Gesellschaft. Ich glaube, das Gegenteil muss der Fall sein. Aus dem christlichen Glauben müsste Engagement in der Gesellschaft entstehen. So, ich habe die Predigt in so zwei Teile geteilt. Der erste ist ein bisschen länger, der zweite ein bisschen kürzer. Der erste, da geht es einfach mal darum, zu zeigen, warum glaube ich, dass das so ist. Warum entsteht aus dem Glauben so eine Verantwortung? Warum? Ja? Warum soll ich mich einbringen? Ich habe da oben auch ein Kleines Warum, genau. Warum überhaupt? Warum soll ich mich einbringen, wenn ich mich an Christus orientiere? Das würde ich heute mal so will ich das umschreiben, wenn ich sage, du glaubst, dann bist du jemand, der sich an Christus orientiert. Ja? Warum entsteht daraus gesellschaftliches Engagement? Und der zweite Schritt wäre dann, wie? Ja, wie soll das gehen, wenn ich zeitlich eh schon hinten gegen bin und so? Da werdet ihr jetzt nicht das Ei des Kolumbus finden von mir, das werde ich euch nicht präsentieren können, aber ich habe so ein paar Impulse, die dir vielleicht helfen, den Blick zu weiten und zu gucken, hey, geht da doch mehr als null? Also, erster Schritt, warum? So, dazu trage ich euch ein kleines Lied vor. Ich singe das nicht, ich lese das nur. Es ist ein antikes Lied. Ich kenne die Melodie gar nicht. Man nennt es den Christushymnus. Heute nennt man es so, wie man es damals nannte, weiß man nicht. Paulus zitiert dieses Lied. Und zwar, als er eine Warum-Frage beantwortet, der Gemeinde in Philippi. Deren Frage war jetzt mehr, warum sollten wir uns innerhalb der Kirche eigentlich füreinander einsetzen? Warum sollten wir für die anderen da sein? So, und dann zitiert er dieses Lied, aber eigentlich kann man das auch auf unsere Warum-Frage übertragen. Warum sollten wir auf die Menschen um uns herum, außerhalb der Kirche, achten, für sie da sein? Warum soll ich mich engagieren für etwas, wovon ich selbst nichts habe, sondern nur dieses Gemeinwohl da draußen? So, dieses Lied steht in Philipper 2. Ich lese das nur auszugsweise. Habt im Umgang miteinander, oder jetzt eben auf Gesellschaft bezogen, stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Maßstab. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Also warum? Drei kurze Punkte. Erstens, weil Gott seine Privilegien aufgibt oder aufgegeben hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Das ist unser Maßstab, jemand, der seine Privilegien aufgibt. So, das Bild da oben, das ist kein Bild nach dem Motto, es ist immer klug, lachende Menschen irgendwie drauf auf solche Sachen zu setzen, wenn du sonst keine inlandlichen Bilder gefunden hast, sondern das ist Karl Rabeder, Österreicher, kann er nichts für, also ich bin Schweizer. Wir Schweizer müssen immer auf die Österreicher schimpfen, obwohl wir insgeheim wissen, sie sind die netteren Menschen. Aber es ist Tradition so unter uns. Also. Und vor allem, der Mann ist Millionär. Das ist eigentlich das Wichtige. Und das noch Wichtigere ist, dieser Mann hat in der letzten Zeit, bin ich nicht mehr ganz sicher, den Bericht, den ich gesehen habe, ob der sich auf jetzt die Zeit gerade, ob das schon ein paar Jährchen her ist, bezog. Jedenfalls, der Mann hat seinen Besitz verkauft. Und wird vom Millionär, so war das überschrieben, vom Millionär zum Entwicklungshelfer. Seine Villa, irgendwo da im österreichischen Fastbergland, ja, die wirklichen Berge sind bei uns, aber seine Villa verlost er gerade, indem er so und so viel 1000 Lose für 99 Euro verkauft. Und das ganze Geld, was er da mit einem fließt in diese sozialen Projekte, die er angestoßen hat, und zum Schluss gewinnt jemand seine Villa, sie ist dann weg. Er lebt nur noch aus einem Bruchteil von dem, was er früher verdient hat. Ich habe keine Ahnung, das wird da nicht gesagt, ob dieser Mann das aus einer christlichen Motivation tut. Was er sagt ist, ich habe auch vergessen, in welchem Land er war, er hat in irgendeinem Dritte Weltland das Elend gesehen und hat gesagt, ich konnte einfach nicht so weiterleben. Ich muss irgendwas tun. Ein Mensch, der seine Privilegien aufgibt, deswegen habe ich das Bild da. Ja? Dasselbe tat Gott in Jesus, seine Privilegien aufgeben. Jetzt weiß ich nicht, was du von Gott hältst. Ob er für dich der Maßstab ist. Ich sag euch mal was, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, dann hast du heute in diesem Gottesdienst saumäßiges Glück. Ja, du kannst sozusagen diesen Gottesdienst in vollen Zügen genießen, in doppelter Hinsicht sogar. Du kannst erstens sagen, ey, das geht mich nichts an, ja, ist ja nicht mein Maßstab, nicht meine Sache. Und zum anderen ist das trotzdem spannend für dich, weil du kennst vielleicht jemanden, der sich das zum Maßstab nehmen sollte. Ja? Einer, der sich Christ nennt, deine Freundin, die dich hingeschleppt hat, oder dein Kumpel, dein Kollege, wie auch immer. Ja? Und das bringt dich in eine vorteilhafte Lage, weil wenn du zuhörst, kannst du ihm nachher ab und zu sagen, hey, du bist doch eigentlich, du orientierst dich doch, ich hätte da Ideen, könntest dich hier und da mal einbringen. So. Also dieser Gott, an dem sich dein Kollege da orientiert, ist nämlich tatsächlich einer, der sein Gottsein aufgegeben hat, um absolut und total für Menschen zu leben. Und dieser Gott sagt, macht es so wie ich. Paulus sagt, macht es so wie Jesus, orientiert euch an diesem Maßstab. Wenn du also kein Christ bist, Glückwunsch, du musst es selbst nicht machen und du kannst andere daran erinnern. Das kann dir einen gewissen Vorteil bringen in manchen Situationen. Also, entsteht jetzt aus dem Glauben eine Verantwortung für die Welt? Ja, absolut. Absolut. Warum? Weil es genau das ist, was Christus getan hat. Für andere Leben. Und weil er alles aufgegeben hat. Und weil er alles aufgegeben hat, was eigentlich seins ist, wofür er eigentlich ein Recht hat. Ja, also ich stelle mir das so vor, Gott sein ist jetzt nicht das Schlechteste, was man so haben kann. Ne? Kein schlechtes Leben. Ich glaube nicht, dass er Mensch wurde, weil ihm langweilig wurde da oben. Man kann es sich gemütlich machen, man hat alles, was man braucht. Man hat Zeit, man hat unbegrenzten Reichtum, man hat Allmacht, man hat ein bisschen Unterhaltung, indem man da runterschaut, was die da unten so machen. Man hat Engel, die... Ja, also im Ernst, wenn wir Gott zum Maßstab nehmen, der alles aufgibt, sein Gott sein und Mensch wird, und das ist nicht zu übersehen, dass das so ist, dann hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Und wenn wir also den Eindruck haben, oh Mann, sich für andere engagieren, das würde was kosten, Zeit, Geld und solche Dinge, da muss man sagen, ja, ja, das ist Teil des Plans. Das wird Zeit kosten und Geld kosten und es wird bedeuten, dass du verzichtest auf das, was du mit dieser Zeit und dem Geld sonst machen könntest. Da gibt es auch irgendwie keinen netten Trick, wie man das anders hinkriegen könnte. Wenn du dich irgendwo freiwillig engagierst, heißt das immer, du übernimmst Kosten für etwas, was auch ein anderer hätte übernehmen können. So. Zweiter Punkt, es kommt nämlich noch schlimmer. Warum engagieren? Weil Jesus sich als Diener verstand. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Also diese Lebenshaltung, von der Paulus sagt, orientiert euch dran, die ist die eines Dieners. Und leider hat Jesus das auch ab und zu betont. Ja, er sagte mal, wenn du der Erste sein willst, dann sei der Diener der anderen. Oder wenn du dein Leben gewinnen willst, dann gib es auf. Oder er hat seinen Leuten da die Füße gewaschen und dann zum Schluss gesagt, Leute, das war ein Beispiel. Macht es genauso für die anderen. Eure Lebenshaltung sollte die eines Dieners sein, ja, eines Menschen, der eigentlich eine bestimmte Lebensfrage hat, nämlich, was kann ich für dich tun? Wo kann ich dir helfen? Es geht hier nicht um mich, es geht um dich. Was kann ich für dich tun? So, und leider macht Diener sein im Großen und Ganzen, denke ich mal, nicht so viel Spaß. Also, ich glaube schon, dass für andere sich einsetzen auch Lebenserfüllung sein kann, aber erstmal muss man sagen, Spaß und Selbstverwirklichung ist wahrscheinlich nicht der erste Effekt, der da rauskommt. Jesus starb bei dieser Aktion auf eine unschöne Weise. So. Wenn du also einen Christen kennst und keiner bist, wie gesagt, Glückwunsch. Vielleicht sagst du jemand mal, hey, du bist doch ein Mensch, der sagt, er lebt mehr für andere als für sich. Ich bin nicht so ein Mensch, ich hätte da Ideen. Wir könnten uns mal zusammentun. Warum sich andere für engagieren? Weil Jesus fand, dass diese Welt Diener braucht. Und dass das vielleicht ein bisschen erhebender an dem Gedanken ist, dass er findet, du hast was zu geben. Du hast etwas zu geben, was diese Welt braucht. Du kannst dieser Welt tatsächlich helfen und anderen. Okay, dritter Punkt, warum? Weil Gott Mitmensch wurde. Und dieser Punkt ist so ein bisschen der Link zu dem praktischen Teil. Weil Gott Mitmensch wurde, da steht, er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Teilte das Leben der Menschen. So, man könnte denken, ja, das ist ja leicht zu erfüllen für uns, dieser Maßstab. Ne? Weil immerhin, wir sind schon Menschen, wir müssen nicht mehr werden. Es gibt diesen Spruch, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen, an Weihnachten vor allem auf irgendwelchen Plakaten, und der ist irgendwie sinnlos, aber wir finden ihn trotzdem sinnvoll, nämlich, mach's wie Gott, werde Mensch. Kennt ihr das? Mach's wie Gott, werde Mensch. Irgendwie muss man Menschen trotzdem sagen, dass sie Mensch werden sollen. Gott wurde einer von uns, lebte unter uns, teilte unser Leben, und er wurde mal gefragt, was heißt das denn? Was heißt das denn? Wer sind denn meine Mitmenschen? Ich meine, da gibt es Millionen. Um wen soll ich mich kümmern? Ich kann mich um alle kümmern. Dann erzählt Jesus diese bekannteste seiner Geschichten. Es war einmal ein Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho. Kennt ihr die? Und unterwegs wird er vermöbelt, ausgeraubt, bleibt dann liegen am Straßenrand. Und es kommen zwei Pfaffen vorbei, mit unterschiedlichen Ämtern in der damaligen Kirche, aber sie helfen ihm nicht. Und dann kommt ein Samariter vorbei, der Österreicher da, also der Außenseiter, ja, also die man nicht mochte. Jedenfalls, Samariter hatten tatsächlich einen schweren Stand damals. Also ich schimpfe jetzt nicht mehr auf die Österreicher. Ich mag die wirklich mehr. Also die sind lockerer, sympathischer oft, lebenslustiger als die Schweizer. Aber gut. So einer kommt vorbei und der hilft ihm dann. Krankentransport, rundum Wellnesspaket danach. So, kümmert sich. Und Jesus fragt dann, wer von diesen dreien, die da vorbeiliefen, zwei liefen vorbei, einer hat geholfen, wer von diesen dreien ist dem Verletzten ein Mitmensch geworden? Und wenn man genau hinschaut, merkt man, der dreht die Frage um. Er wurde eigentlich gefragt, wer sind denn meine Mitmenschen? Und Jesus sagt, wem kannst du ein Mitmensch werden? Und das sind die Leute, die vor Augen liegen oder stehen. Ja, die, denen du sowieso begegnest, die in deinem Lebensumfeld Mitmensch werden. Und ich glaube, hier liegt, wie gesagt, der Schlüssel zur Praxis. Es geht nicht darum, dass wir Ehrenamtler bekleiden. Es kann sein, dass wir, weil wir Mitmensch werden, merken, dieses Ehrenamt muss jemand ausfüllen, dann tue ich es. Es geht nicht darum, dass wir Ehrenämter bekleiden als erstes. Es geht darum, dass wir Leben teilen mit denen, die am Straßenrand liegen oder in unserer Straße wohnen. Mit den Leuten vor deinen Augen. Und deswegen will ich jetzt in diesem letzten Teil der Predigt so ein bisschen praktisch werden. Wie könnte das gehen, Mitmensch zu sein? Ich erzähle euch einfach ein paar Beispiele und vielleicht regt euch das an, sowas Ähnliches zu machen oder was ganz anderes, aber irgendwie so ein bisschen den Blick zu weiten. Denn ich glaube, es wird nicht von allein passieren. Es wird nicht von allein passieren. Ich habe eben gesagt, Menschen sind wir schon, ne? Das ist ja leicht, aber Mitmensch sein ist nicht was, was uns so im Blut liegt, dass wir es automatisch tun, fürchte ich. Da gab es ein paar Experimente in den 70er Jahren, die sind interessant. Das erste passt in den barmherzigen Samariter. Da wurden Theologiestudenten untersucht, ohne dass sie es gemerkt haben. Die waren auf dem Weg zu einem Seminar über den barmherzigen Samariter. Und man legte einen Verletzten irgendwo auf den Campus oder jedenfalls da, wo sie vorbeikamen. 63% der Studenten haben geholfen. Ganz gut. Interessant ist aber, nur 4% derer haben geholfen, die selbst das Seminar halten mussten. Weil sie Zeitdruck hatten. Rauskam also, Zeitdruck hält vom Mitmenschsein ab. Zeitdruck hält vom Mitmenschsein ab. Kann man super auf das eigene Leben übertragen. Ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, hier gibt es bestimmt noch jemanden, der helfen kann. Ich muss dieses Seminar halten. Okay, auch interessante Untersuchung aus den 70ern. 72 war das, eine Telefonzelle, wisst ihr noch, was das ist? Telefonzelle. Und dann gab es da unseren Schacht, wo das Wechselgeld, und da hatten sie Wechselgeld reingelegt. Ja? So, dass die Person, die reinkommt, das vielleicht findet. Und dann, wenn sie rauskommt, dann hat draußen jemand einen Stapel Papier fallen lassen. Und dann hat man geguckt, hilft die Person oder hilft sie nicht? 84% derer, die das Geld gefunden haben, haben geholfen. 4% derer, die das Geld nicht gefunden haben, haben geholfen. Ein Riesenunterschied. Nur, die wurde so ausgelegt, Schuldgefühle machen hilfsbereit. Also ich habe Geld gefunden, das mir nicht gehört irgendwie. So, ich weiß nicht, ob man das so auslegen muss. Ich habe gedacht, die innere Stimmung macht was mit mir. Die innere Stimmung macht mich hilfsbereit oder weniger. Und wir sind nicht immer in innerer, ich bin ja so reich beschenkt Stimmung. Meine innere Stimmung ist manchmal auch so, dass mir die Welt da draußen wurscht ist. Innere Stimmung. Gerade dann, wenn wir unter Stress sind und wenn das Leben so voll ist und wir unsere eigenen Probleme haben. Und letztes Experiment, also immer noch geht es darum, ne, das passiert nicht automatisch, dass wir Mitmensch sind. Das letzte Experiment, wieder ein Verletzter, wieder Passanten, einmal in einer Kleinstadt und 50% der Menschen haben geholfen, die vorbeigingen. Dann in einer Großstadt 15% der Menschen haben geholfen. Und das liegt nicht an Kleinstädtern und Großstädtern. Großstädter haben in der Kleinstadt genauso geholfen. Es liegt an der Reizüberflutung. So, die führt, so die Auslegung dieser Studie, zu einem Rückzug nach innen. Wir nehmen unsere Welt da draußen nicht mehr so intensiv wahr. Sie hält uns ab, die Reizüberflutung, Mitmensch zu sein. Wir leben unter Zeitdruck. Gilt vielleicht nicht für alle von euch. Vielleicht ist es im Moment gerade furchtbar langweilig. Aber viele von uns leben unter Zeitdruck. Wir sind nicht immer in der Stimmung. Wir sind zugeballert mit Reizen. Als bessere Mitmenschen zu leben, wird deswegen nicht automatisch passieren. Es wird, glaube ich, auch nicht dadurch passieren, dass du diese Predigt hier hörst und nickst und sagst, oh, hat er recht. Ja, könnte ich ja auch eigentlich sollte ich und so. Glaube, es wird nur passieren, wenn wir irgendwo praktisch anfangen. So, und deswegen so ein paar praktische Beispiele jetzt. Und vielleicht regt dich das an. Das erste, ich bin der neue Party. Also, mein Bruder ist gerade umgezogen, mein kleiner Bruder. Und ich dachte, einige von euch auch. Also Studenten, die nach Würzburg kommen, ne? Und letzter Zeit immer Wohnungsgesuche in den Mails und so. Also, Idee. Mein kleiner Bruder hat in seiner gesamten Straße, gut, ist jetzt mehr so eine Siedlung, ne, wo so Leute vor 30 Jahren ihr Häuschen gebaut haben, so. In dieser Straße Flyer verteilt, nach dem Motto, wir sind hier die Neuen, nächsten Samstag 14 bis 18 Uhr, Einladung zum Kaffee trinken, zum Kennenlernen, so. Irgendwann zwischen 14 und 18, einfach reingucken, so. Ich habe gefragt, kam dann einer? Ja, fast die ganze Straße schaute da vorbei. Irgendwann mal an dem Tag, ne? Und mit einem Schlag kennt mein Bruder sämtliche Nachbarn. Und die fanden das sogar noch nett, das hat ja noch nie einer gemacht. Und was aus dem Häuschen hier geworden ist, renovieren wir dafür. Das ist keine soziale Aktion. Aber es ist Mitmensch werden. Vom anonymen Nachbarn zum Mitmensch werden. Die Grundlage, Menschen zu helfen oder vielleicht auch mal geholfen zu bekommen von deinen Nachbarn. Also, wenn ihr umgezogen seid oder irgendwann mal umzieht, tut das mal. So, ich habe übrigens bei den ganzen Wohnungsgesuchen in den letzten Monaten oder Wochen gedacht, was eine richtig gute soziale Aktion wäre. Jemand ruft einen Verein ins Leben, der Studenten hilft, hier in Würzburg Zimmer zu finden. Ich weiß zwar nicht, wie man das machen könnte, aber das wäre echt eine Marktlücke. Oder vielleicht könnte man ja so einen Verein, du kannst einen Monat mit in meinem Gartenzelten e.V. oder so gründen. Das weiß ich. Auf jeden Fall, da scheint eine Not zu sein. So. Ganz andere Idee. Also das hier war einfach mal Mitmensch werden, einfach auf der Beziehungsebene mit den Leuten, die da um dich rum sind. Ja, ganz andere Idee. Gestern stand ich vor der Villa dieses Mannes. Dietmar Hopp, SAP, ne, Milliardär. So, dieser Mann hat Geld ohne Ende. Jedenfalls ist das Ende relativ weit weg. Und er tut damit gute Dinge. Nicht nur Hoffenheim, Club aus dem Boden stampfen, großes Stadion, ne? 3000 Seelen Städtchen ist das, ne? In der ersten Bundesliga. Nicht nur sowas, er tut viele soziale, gesellschaftliche Projekte. Könnte man auf die Homepage seiner Stiftung gucken, Sport, Medizin, Bildung, all solche Dinge. Ich dachte, vielleicht könnte das auch ein Punkt sein. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich habe Geld. Ich weiß nicht, für wie viele das von euch zutrifft. Er hat gesagt in so einem Interview, ich glaube, das Reichsein verpflichtet. Was ich sagen will, vielleicht hast du wenig Zeit, aber du hast Geld. Oder du wirst es mal haben. Jetzt denke ich nicht an Milliarden, aber vielleicht bist du beruflich tatsächlich so eingespannt, dass du nicht im Elternbeirat mitmachen kannst. Oder in der Ich-sammel-Müll-im-Wald-Aufräum-Aktion. Oder so, ja? Aber finanziell könntest du helfen, weil in der Stunde, in der du im Wald da aufräumen würdest, verdienst du, weiß nicht, wie viel du da verdienst, ja? Und du könntest mit Geld etwas anschieben. Nicht nur in Übersee oder in der Kirche, sondern auch in deinem Ort, deiner Straße. Warum nicht? Ich schätze, du wirst damit leben müssen, dass manche Leute sagen, das macht er ja nur für sein eigenes Ego. Sei's drum, würde ich mal sagen. Und wir anderen sollten vielleicht aufhören, uns innerlich, manchen geht das glaube ich so, irgendwie fast so ein bisschen verächtlich über solche sozialen Promi-Stiftungen zu denken. Ja? Gäbe es die nicht, gäbe es viel Gutes auf dieser Welt nicht. Und ich glaube nicht, dass das jeder nur tut, um irgendwie eine weiße Weste nach außen zu haben und irgendwie Applaus zu bekommen oder so. Also Geld ist eine Möglichkeit. Drittens, helfen und Leben verbinden. Also ich meine jetzt helfen und das eigene Leben, was ich sowieso lebe, verbinden. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wo du nicht, wenn du dich sozial engagierst oder irgendwie ehrenamtlich, du noch einen neuen Lebensbereich oben drauf packen musst. Sondern ich glaube, dass das auch Möglichkeiten gibt, das mit deinem Leben zu verbinden, dass du sowieso schon lebst. Also mal angenommen, du lässt dich in den Elternbeirat des Kindergartens wählen, weil du eben zu früh zu dieser Sitzung kommst. Ne? So. Und jetzt musst du abends manchmal zu solchen Sitzungen und eigentlich verlierst du ja dann Zeit mit deinem Kindergartenkind. Ja? Und Papa oder im anderen Fall Mama muss es ins Bett bringen oder wer auch immer. Du hast eigentlich weniger Zeit für dein Kind, du vernachlässigst, ein bisschen übertreibe jetzt, ja, vernachlässigst Familie und bringst dich noch woanders ein. So klingt es erstmal. Auf der anderen Seite engagierst du dich in dem Lebensbereich deines Kindes. Ja, du planst das Kindergartenfest vielleicht mit deinem Kind zusammen. Du baust so eine nette Garderobe, wo man seine Rucksäckchen dranhängen kann. So, also, was ich sagen will, du tauchst in die Welt deines Kleinkindes ein. Vielleicht geht das gar nicht so zu Lasten der Familienzeit. Vielleicht ist das ein Stück Familienzeit. Oder meine Tochter zum Beispiel, die fand das, ich war mal Elternbeirat in der Grundschule, ihr zu sagen, du, ich habe heute keine Zeit, weil ich muss zur Klassenelternsprechersitzung, so, das fand sie cool. Mein Papa beschäftigt sich mit dem, was für mich morgen wichtig ist. Und so, ne? Dann durfte ich gerne gehen. So. Also, oder Alan Roxburgh, der sich beschäftigt mit solchen Fragen, auch was das für Gemeinde bedeuten kann und so, erzählt von einer Geschichte einer Rentnerin, die ihm sagt, eigentlich kann ich nichts tun, ich habe keine Kraft mehr, mich sozial zu engagieren und das ist alles wichtig, aber was soll ich noch machen und so. Erzählt dann aber, womit sie ihre Zeit verbringt. Dass sie vor einiger Zeit, gegenüber ist da ein chinesisches Paar, das ganze spielt in den USA, eingezogen. Und sie hat mitgekriegt, die jüngste Tochter hat Mühe mit dem Englischen. Und dann ist sie rüber und hat gesagt, wenn du in der Woche eine Stunde mit mir spazieren gehst, weil ich bin nicht mehr so gut zu, ich brauche jemanden, der mich so ein bisschen, ja, dann bringe ich dir Englisch bei. Und so verbindet sie eine soziale Aktion mit dem normalen Leben. Und Roxburgh, der das erzählte, sagt, da glaubt eine Frau, sie täte nichts. Dabei tut sie etwas. So. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dich zu engagieren, indem du das mit deinen Freunden tust. Ich denke mir, jetzt ziehe mir jetzt kein Beispiel aus den Fingern, ja, aber du siehst irgendwas, was getan werden muss, ein Amt, irgendwo was übernehmen, und du tust das mit Leuten, mit denen du sowieso Zeit verbringen willst. Und eure Freundschaft kommt nochmal auf eine ganz andere Ebene. Letzter Gedanke zu diesem Punkt, überhaupt der letzte Gedanke in dieser Predigt. Leben und Engagement verbinden stammt aus einem Heft. Und zuerst mal die Frage, wer kennt dieses Dorf? Mach mal weiter. Ah, da steht ja gar nicht, welches das ist. Lemmy heißt es. Wer kennt Lemmy? Ja, das kennt man nicht. Kannte ich auch nicht. Dieser Mann, den kenne ich allerdings, Stefan Pahl, ist dort hingezogen vor ein paar Jahren. Ist irgendwo im Niedersächsischen, in 300 Seelendorf, glaube ich. Und der Mann ist Pfarrer, aber er ist nicht der Ortspfarrer dieses Dorfes, sondern er ist überregional tätig und er sagte, wir sind da hingezogen und es war klar, ich bin die Woche über weg und wir haben wenig Zeit und wir kennen diese Leute hier gar nicht. Ja, das Dorf, in ein Dorf reinzufinden, ist nicht einfach. Aber eigentlich wollen wir diesen Leuten hier Mitmensch sein. Und jetzt lese ich euch aus seinem Artikel ein bisschen was vor. Ich hoffe, ihr findet das nicht langweilig. Das ist immer schwer zu schätzen, ob ich das jetzt nur spannend finde, weil ich den Mann kenne. Aber mich hat das inspiriert, mal meinen eigenen Ort anzugucken, zu denken, hey, so einfach kann das eigentlich gehen. Das ist so auszugsweise. Ich würde viel auf Dienstreisen sein, aber Lemmy sollte unsere neue Heimat werden. Wir wollten die Menschen des Dorfes kennenlernen und hier Beziehungen und Freundschaften leben. Also gingen wir zunächst einmal zu allen Dorffesten, Tanz in den Mai, Weihnachtsmarkt, Feuerwehrfest und Bürgerschießen. Wir interessierten uns für die Leute und freuten uns über jedes Haus, dessen Bewohner Namen und Gesichter für uns bekamen. Unsere Wochen sind gut gefüllt. Arbeit, Haushalt, Dienstreisen, kleine Kinder, Hauskreis und unser Dorf. Jesus sagt, ich liebe sie, so wie sie sind. Ich bin gekommen, ihnen zu dienen, also versuchen wir das auch. Was wir halt so schaffen. Ein paar Beispiele. Es gab fast keine Kinder- oder Jugendarbeit in Lemmy. Statt joggen zu gehen, beschloss ich, einmal pro Woche alle Kinder zwischen 10 und 12 zum Fußball einzuladen. Nach ein paar Wochen waren es 17 Kinder, alle aus Lemmy. Unsere Nachbarn Gisa und Felix klagen uns ihr Dilemma, dass sie durch neue Schichtzeiten niemanden während der Mittagszeit für die beiden Kleinen haben. Also kommen die beiden zu uns zum Mittagessen und spielen. Winfrieds Haus ist vor ein paar Jahren abgebrannt. Völlig überschuldet hat er ein kleines Haus davor gebaut. Jetzt drohen die Behörden mit Zwangsentsorgung der Brandruine auf seine Kosten. Das wäre sein finanzieller Ruin. Gemeinsam mit dem ehemaligen Dorfbürgermeister organisiere ich eine Freiwilligentruppe. Geräte von den Landwirten, günstige Container, viele gemeinsame Stunden dreckiger Arbeit verbinden mich seitdem mit diesen Helfern. 8 Jahre haben wir Kinder im Kindergarten des Dorfes. Ruth, ist wohl seine Frau, nehme ich mal an. Ich kenne nur ihn, ich kenne sie nicht. Engagiert sich im Elternbeirat und hilft auch mal aus. Irgendwie werden wir wohl als kinderfähig wahrgenommen. Wie viele Kinder hat der Mann eigentlich, wenn die 8 Jahre im Kindergarten waren? Und so werden wir für die Organisation von Kinderfesten und anlässlich des Feuerfestes angefragt. Ein Dorf beobachtet und merkt sich all das sehr genau. Aus Fremden werden Nachbarn, Mitbürgern, Freunde. Ich werde in den Männerkegelclub eingeladen. Eine Ehre, denn hier trifft sich einmal im Monat eine merkwürdig gemischte In-Group des Dorfes. Leitende aus Feuerwehr, Vereinen, Architekt, Zahnarzt, Anwalt, Lagerarbeiter, Maurer, Polizist, Hartz IV, Landwirt, Bofrostfahrer. Sie alle sind jetzt meine Kegelbrüder und ich lerne schnell. Alles, was ich je über Kegelclubs gehört habe, stimmt. Trinkfest, Männergerede zwischen Stammtischniveau und hoher Politik, harte Schale, derber Humor. Ich ertrage den Spott und trinke so lange Apfelschorle, bis er mir zu den Ohren rauskommt, dann wechsle ich auf Bier. Jetzt überspringe ich ein bisschen was. Wenn ich von meinen Dienstreisen nach Lemmy zurückkomme, auf dem Weg vom Bahnhof schon 10 wohlbekannte Gesichter gegrüßt habe, unsere Kinder mit ihren Freunden spielen sehe, dann fühle ich mich von Gott beschenkt und gesegnet. Und dann sind da noch unsere Kinder auf den Philippinen. Vor 6 Jahren hat meine Frau mit ihrem damals dort lebenden Bruder ein kleines Kinderhilfswerk gegründet. Wir wollen für die Kinder und ihre Schulbildung Geld sammeln. Die Idee meiner Frau war, das vorrangig in Lemmy zu tun. Und die Entwicklung der vergangenen Jahre erstaunt uns sehr. Schule und Verein laden sie ein und unterstützen Philipp und Philippa, das ist so das Synonym für Kinder in Philippinen, ne? Menschen aus unserem Dorf spenden und werden aktiv. Dieses Jahr gab es den 2. großen Flohmarkt. Leute spenden Trödel, die Feuerwehr stellt Zelte, Tische, Bänke, der historische Verein organisiert, das Rote Kreuz backt Kuchen, Nachbarn bringen Kaffee und Schmalzbrote, der Bürgermeister besorgt die Genehmigung, es wird ein kleines Dorffest. Und die Menschen von Lemmy kaufen und spenden großzügig und wieder werden sie zum Segen für Kinder auf den Philippinen. Ich träume immer noch davon, dass mehr Lemmyer Gott kennenlernen. Sonntags im Gottesdienst treffe ich sie nicht. Sie sind ja nicht da. Treffen sie ihn durch mich und in mir, wenn auch nur verschwommen und bruchstückhaft? Ich bin davon überzeugt. Wenn ich kegeln gehe, dann geht Jesus kegeln. Ich predige nicht. Es gibt keine Wunder. Nur wenn ich mal einen besonders guten Tag gehabt habe, unterstellen mir die Kegelbrüder, ich hätte wieder mal mit Gott gespielt. Wenn ich Fußball spiele, spielt Jesus Fußball. Wenn ich geladen bin, kommt Jesus ins Haus. In der Nachbarschaft, im Verein, in Nöten, in Belanglosigkeiten und beim Feiern, immer Jesus in mir. Immer Jesus mit dabei. Ich bin unsicher, was das genau bedeutet, aber ich lebe mein Christsein dadurch viel bewusster. Ich segne die Menschen in meinem Dorf, ich bete für sie, ich bin offen zu helfen, ich bin freundlich und grüße. Ich höre auf das Flüstern des Heiligen Geistes. Ja, ich trainiere regelrecht, wie ich diese leise, vertraute Stimme aus dem Wirrwarr an Gedanken und Stimmen in meinem Kopf besser hören kann. Ich finde es wunderbar, wenn Menschen uns ein Segen für das Dorf nennen. Nochmal einen Abschnitt zum Schluss, weil manchmal kommt auch ein bisschen seine Frustration durch, dass er denkt, naja, wir tun viel, aber irgendwie bewirken wir so richtig was. Sonntag. Ich sitze im Gottesdienst. Ohne meine Freunde. Ich kann hier Gott begegnen, ihn loben, Kraft gewinnen. Aber ich bin traurig, dass Sie nicht hierher kommen. Aber irgendwie sind diese Gottesdienste auch nicht für Sie gemacht. Sonntagabend treffe ich Sie wieder. Wir spielen zusammen eine Stunde Ultimate Frisbee. Rennen, kämpfen, klatschen uns ab für jeden Punkt und fallen uns am Ende in die Arme. Freund und Feind, ich liebe diese Menschen. Ich gehe glücklich nach Hause. Montagmorgen danke ich Gott nicht für den Gottesdienst, sondern für das Spiel am Sonntagabend. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.